man muss nicht vorher schon auslesen. Ne? Man kann eigentlich erstmal alle durchlassen und dann Qualität entscheiden lassen. Und das leisten Wettbewerbe und das ist wirklich gut. Projekte, die wir alle kennen, wie der Flughafen Tegel, der damals von GMP als quasi Absolventenbüro geplant und gebaut worden ist, das wäre heute ja unmöglich. Da muss man sich schon fragen, warum all diese Dinge, die wir heute wertschätzen, mit dem Blick auf die Art und Weise, wie sie zustande gekommen sind, warum wir das heute eigentlich so ausschließen. Verfahrenskultur, das sind ja Wettbewerbe, sind dann letztlich auch ein Beispiel gelebter Demokratie.
Herzlich willkommen zur 43. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. In dieser 8. Staffel beleuchten wir das Wettbewerbswesen und öffentliche Vergabeverfahren. Mein Name ist Kerstin Kuhnekert und heute spreche ich zum Staffelauftakt mit Christopher Schriener, Bezirksstadtrat für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen im Bezirksamt Mitte von Berlin und ehemaliger langjähriger Mitarbeiter bei C4C, Competence for Competition. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast der Bundesarchitektenkammer, Christopher Schriener.
Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
Ja, schön, dass du dabei bist. Du bist seit April 2024 Bezirksstadtrat für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen im Bezirksamt Mitte von Berlin. Zuvor warst du seit 2013 bei C4C, Competence for Competition, tätig. Das ist wichtig hier zu erwähnen, weil wir darüber auch noch gleich sprechen, über diese Tätigkeit. Denn wir sprechen heute über Wettbewerbe und Vergabeverfahren aus deiner damaligen Perspektive und aus deiner heutigen Perspektive. Du hast lange Jahre Verfahren betreut und heutige Rolle eben ist politisch verantwortlicher für den öffentlichen Raum. Du hast Architektur in Köln studiert. Das weiß ich besonders gut, weil wir haben dort zusammen studiert und dort zusammen Diplom gemacht. Und danach warst du an der RWTH Aachen tätig und seit 2013, wie eben gesagt, bei C4C, wo du ab 2019 auch Partner warst. Mhm. Erstmal, wie hat diese langjährige Arbeit an Wettbewerbs- und Vergabeverfahren deinen Blick auf Planung und Verantwortung geprägt?
Die gesamte Zeit hat vor allen Dingen mein Bild sehr verändert, was eigene Planung angeht, was das eigene Denken über Architektur angeht. Und es hat extrem geschärft die Frage von Verantwortung dahingehend, was die gemeinsame Verantwortung innerhalb der Gesellschaft angeht. Mhm. Und auch die Verantwortung des Staates beim Setzen von Regeln und Grundlagen, um letztlich eben diese gemeinschaftliche Verantwortung überhaupt zu steuern. Und natürlich hat sich gerade über die Frage der Wettbewerbe mein Bild über die Planenden sehr, sehr stark gewandelt. Also
von wohin?
Von der individuellen Perspektive als jemand, der selber geplant hat, zu der Perspektive, ich sage jetzt mal, des Überblicks einfach. Und ein großer Unterschied ist einfach, also ich für mich selber, das ist aber ein individuelles Ding, ich hoffe aber, dass viele andere es auch machen, die in Verantwortung sind, Dinge zu vergeben, also stärker Trend zwischen eigener Präferenz und Meinung und einfach einen Blick für Qualität. So, und das ist was gerade im Wettbewerbswesen, also für mich eine sehr starke Entwicklung war. Also als Betreuer hatte ich ja eh nie Stimmrecht, aber natürlich hat man da eine Präferenz und findet irgendwas gut. Aber dann trotzdem eigentlich über Qualitäten zu sprechen, das ist das Wichtige. Und dann zu gucken, wie diese Qualitäten auf die Anforderungen der Aufgabe passen.
Also braucht es auf jeden Fall eine Qualitätssicherung, damit es eben nicht individuelle Präferenzen gibt, die da bevorzugt
werden. Total. Und diese Qualitätssicherung ist dann am Ende, da sind wir bei Wettbewerben, der Prozess eigentlich. Ne? Der Prozess, der eigentlich versucht, diese Präferenzen und Meinungen so ein Stück weit zu neutralisieren. Mhm. Aber darauf müssen sich alle einlassen.
Ja, dann lass uns doch mal darauf schauen. Du hast ja eine Vielzahl von Verfahren unterschiedlichster Art und Größe im gesamten Bundesgebiet, steht so auch auf der Website, begleitet. Was lernt man über Baukultur und Entscheidungsprozesse, wenn man nicht selbst entwirft, sondern Verfahren strukturiert durchführt und begleitet?
Also man lernt, dass es sehr sinnvoll ist, ein Rahmenwerk zu haben, was man den sehr verschiedenen Menschen, die entscheiden und bauen müssen, an die Hand geben kann. Aber man lernt auch, dass es sehr sinnvoll ist, dieses Rahmenwerk anzupassen auf die individuellen Bedingungen vor Ort und für das Projekt. Also in Nürnberg wird einfach anders entschieden als in Frankfurt oder in Düsseldorf. Also einfach von den handelnden Personen her. Trotzdem haben die potenziell das gleiche Rahmenwerk. Gleichzeitig muss man im Verfahren schon auch berücksichtigen, wie innerhalb einer Kommune entschieden wird oder eben auch nicht. Das ist, glaube ich, total wichtig, das also auch zu ermöglichen und Verfahren dahingehend anzupassen, gerade wenn man dann in so einer Preisgerichtssitzung drin ist.
Ihr seid ja aber vorher schon dabei. Also ihr habt das alles auch vorher schon beratend mit den Auftraggebenden, auch öffentliche Hand und private.
Öffentliche und private, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Mhm. Oft ist es aber so, dass gerade bei den Entscheidungsträgern der öffentlichen Hand, also das sind dann Dezernenten, Bürgermeister, Stadtbauräte oder Baustadträte, dass da, also dass man die erst sehr spät trifft. Und dass eigentlich die Entscheidungen machen im Prozess, also im besten Falle sind die vorne mit dabei auch, treten aber eher punktuell auf. Und es gibt ja immer so eine Art professionelles Projektmanagement für solche Projekte. Mhm. Und so richtig kennenlernen, wie die eigentlich sind, wie die entscheiden, wie die als Preisrichter agieren, wie die als Vertreter des Bauherren agieren, das tut man oft erst im Preisgericht. Und ja, man kann da viel vorbereiten, aber es ist schon immer noch mal eine kleine Blackbox, was da passiert.
Ja. Wäre es denn besser, wenn Sie vorher dabei wären? Würde das dem Verfahren in irgendeiner Weise gut tun?
Also es ist gut, wenn allen klar ist, was später passieren wird. Das ist aber eine Frage des Projektmanagements am Ende. Also wenn quasi die Rahmenbedingungen, die der Bauherr, der ist es ja oft, oder die Bauherrin, setzt, auch vom Anfang an im Projekt gesetzt sind. Mhm. Dafür braucht es aber eine professionelle Projektstruktur. Da sind wir jetzt wieder an einem anderen Thema als Vergabe. Das ist mal besser, mal schlechter. Aber meistens bei Projekten, wo es einen Wettbewerb gibt, eigentlich immer schon in so einem Mindestmaß gegeben. Aber im Grunde muss klar sein, ist das nachher eher kooperativ? Ist es vielleicht auch eskalativ? Ist es so, dass...
Was ist ein eskalatives Verfahren?
Das ist auch ein Bauherr, der sagt, den Entwurf will ich und keinen anderen.
Okay.
Im Preisgericht sieht man ja...
Das sind die Privaten dann aber eher, oder?
Sind auch öffentliche, ja. Das sind auch öffentliche, beides. Es gibt ja einfach die Fach- und Sachpreisrichter im Verfahren, sehen die Entwürfe vorher ja nicht. Mhm. Das heißt, die kommen in den Raum, kriegen die vorgestellt. Und natürlich kann es sein, dass die sich verlieben in einen Entwurf oder... auch in eine strenge Distanz zu einem einzelnen Projekt gehen und sagen, das will ich auf keinen Fall.
Jetzt sind wir gerade bei offenen, anonymen, klassischen Architekturwettbewerben.
Das ist bei allen Verfahren so eigentlich, dass, also ich meine, selbst wenn man weiß, welche Büros mitmachen, weiß man ja nicht, was die produzieren. Also selbst wenn man quasi eine Liste hat von 7 Büros, von denen man weiß, das sind die Teilnehmenden, weiß ja niemand, was die am Ende entworfen haben. Und so richtig sehen tut man es erst im Preisgericht.
Mhm. Sag nochmal Fach- und Sachpreisrichter. Mhm. Fachpreisrichter sind Architektinnen, Architekten, also beziehungsweise Planende aus dem Fach.
Unabhängig quasi auch oft, also quasi nicht mit der Sache, also dem Projekt an sich irgendwie befasst. Und das sind Architektinnen, Architekten, Landschaftsarchitekten, Stadtplaner, das hängt von der Aufgabe ab.
Genau. Was ist nochmal der Unterschied zu einem Sachpreisrichter dann?
Die Sachpreisrichter haben mit der Sache was zu tun und sind auf eine gewisse Art und Weise immer befangen. Die Kommune ist befangen, ne? Also weil sie sind...
Das ist die Bauherrenseite.
Bauherrenseite oder die Genehmigungsseite oder die Verhandlungsgegnerin, wenn es zum Beispiel bei einem städtebaulichen Vertrag, ne? Und natürlich auch der Vorhabenträger, die Vorhabenträgerin, ne? Also der Investor oder die Investorin, die sind auch Sachpreisrichter dann. Und dann gibt es manchmal noch sowas wie Landesdenkmalamt, was drin ist oder so. Aber auch alle als Sachpreisrichterin, weil eben nicht unabhängig.
Der Architekturwettbewerb gilt ja als historisch zentrales Instrument zur Qualitätssicherung von Planungsleistungen.
Ist das beste Instrument, was ich kenne und ist auch absolut essentiell dafür.
Worin liegt genau die Qualität dieses Wettbewerbswesens?
Die Qualität liegt, also hat ganz verschiedene Punkte auch für die verschiedenen Beteiligten. Die größte Qualität ist, dass man dass die Bauherrin sich erstmal überhaupt auf eine Aufgabenstellung mit der Kommune vorher einigt. Dass man also ganz klar weiß, das wollen wir machen, das sind die Rahmenbedingungen. Und das ist also für alle auch vielleicht, die schon mal ein Einfamilienhaus irgendwie angeplant oder angedacht haben, ne? Man ändert seine Bedarfe. Wir wollen doch eine Garage oder das Bad muss größer sein. Und die Aufgabenstellung ist fix. Und das ist sehr gut, weil das kann dann diskutiert werden. Und dann ist die größte Prozessqualität eigentlich und auch die Architekturqualität, die dann dabei rauskommt, zu sagen, und jetzt geben wir das an eine Gruppe von Planenden, die jeder einen eigenen Vorschlag macht, alle, und dann entscheiden wir nach Qualitätsregeln, wer diesen Auftrag später bekommen soll. Und wir entscheiden nicht nach, wen kenne ich schon oder wer hat vor 20 Jahren mal ein gutes Haus gebaut, sondern wir sprechen nur über Architektur, natürlich auch über Wirtschaftlichkeit, natürlich auch über Funktionalität und schärfen damit aber eigentlich auch die Qualität dessen, was geplant wird, im Verhältnis zu dem, was gefordert war. Und Qualitätssicherung im Sinne für den Bauherrn ist auch eine Sache, die total unterschätzt wird, dass man innerhalb eines vorhersehbaren Zeitraumes vorhersehbare Meilensteine hat, die auf jeden Fall erreicht werden. Also anders als wenn man jetzt diese ganzen Gestaltungsgremien, die es in vielen Städten gibt, hat, wo man dann irgendwie nochmal eine Überarbeitung und man macht eine Machbarkeitsstudie und stellt das nochmal im Bezirksparlament vor und man ist nicht noch ganz zufrieden und dann geht man zu einer Bauberatung und dann soll es doch nochmal ein bisschen anders sein. So. Bei einem Wettbewerb einigen sich alle verbindlich auf die Aufgabenstellung und wenn der fertig ist, der Wettbewerb, dann gibt es eine vorberatende Vorplanung eigentlich, auf die sich alle geeinigt haben. So. Und das ist vom Zeitgewinn her oft ein totaler Gamechanger, gerade bei großen Verfahren, weil man eben ansonsten nicht weiß, ob es ein halbes Jahr, ein Jahr oder drei Jahre dauert, bis man mit seiner Bauvoranfrage oder Bauanfrage überhaupt durchkommt.
Die Zahlen sagen ja, dass viele Architekturbüros nicht teilnehmen an solchen Wettbewerbs, zu aufwendig. Und auch, dass die Ausschreibungen nicht mehr solche offenen Wettbewerbe großartig beinhalten, auch gerade bei öffentlichen Auftraggebern. Unter 10% hat der BDA noch 2021 berichtet. Aktuellere Zahlen habe ich jetzt gerade nicht gefunden, aber ich denke mal, es hat sich nicht erhöht. Ja, unser Wettbewerbswesen an der Stelle, ist das noch zeitgemäß oder bedarf es einer Reform und wie könnte die aussehen?
Ich glaube, das Problem ist nicht das Wettbewerbswesen, das Problem ist eher das Bauwesen, wo wir immer stärker also den Versuch haben, schon sehr früh juristisch alle Fallstricke auszuschließen, was dazu führt, dass es sehr hohe Anforderungen für die Teilnehmenden gibt, dass es sehr viel Eskalationspotenzial auch gesehen wird und Kostenrisiken. Das ist auf gewisse Art und Weise alles gut, aber es gibt wenig Vertrauen der einzelnen Beteiligten zueinander, dass man damit zu einer guten Lösung führt. So. Und das mag Erfahrungswissen sein. Vielleicht ist es aber auch einfach so eine grundsätzliche Haltung, Risiken grundsätzlich ausschließen zu wollen. Und ich glaube, da ist eher das Problem. Projekte, die wir alle kennen, wie der Flughafen Tegel, der damals von GMP als quasi Absolventenbüro geplant und gebaut worden ist, das wäre heute ja unmöglich. Und da muss man sich schon fragen, warum all diese Dinge, die wir heute wertschätzen, auch baukulturell mit dem Blick auf die Art und Weise, wie sie zustande gekommen sind, warum wir das heute eigentlich so ausschließen.
Ja, das wird auch kritisiert, auch aus der Architektinnenschaft, dass die Innovationskraft da niederliegt, wenn man keine Wettbewerbe mehr veranstaltet. Also die klassischen offenen, anonymen Wettbewerbe. C4C betreut offene, nicht offene, dialogorientierte Verfahren sowie klassische RPW-Wettbewerbe. RPW steht für Richtlinien für Planungswettbewerbe und VGV-Verhandlungsverfahren. VGV steht für die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge. Und damit alle auf dem gleichen Wissensstand sind, welche Verfahrensarten hast du als besonders tragfähig erlebt? Ich meine, klar, wir haben jetzt schon gesprochen, der offene Wettbewerb ist es offensichtlich. Das ist die Königsdisziplin, das ist das, was eigentlich am meisten bringt und am wenigsten irgendwie noch angewendet wird.
Also ich würde da eine Einschränkung machen, weil du das sagst, das mit der Königsdisziplin. Nicht jede Aufgabe eignet sich für einen offenen Wettbewerb. Mhm. Also wir haben schon auch teilweise gerade Projekte mit einer hohen technischen Komplexität, wo man zumindest also so eine Art doppelte Struktur braucht, dass man irgendwie sagt, erste Phase offen, zweite Phase kleine Anzahl von Teilnehmenden, um dann in die Technik reinzugehen. Das ist vergaberechtlich auch schwierig, aber nicht jede Aufgabe eignet sich für einen offenen Wettbewerb. Es gibt gerade im Bereich städtebaulicher Planung, empfinde ich, dialogorientierte Verfahren als extrem zielführend.
Kannst du kurz den Unterschied sagen?
Ja, dialogorientiert also heißt letztlich, dass es einen Austausch gibt zwischen der Jury, potenziell auch der Gesellschaft und den Planenden. Also, dass man nicht sagt, wir schicken die Planenden mit einer dicken Aufgabenstellung quasi in die Büros, sondern wir machen einen Zwischenkolloquium oder mehrere, wo wir uns die Planungsstände vorstellen lassen und wir geben eine Rückmeldung. Und diese Rückmeldung führt zu einer Veränderung dessen, was geplant wird, ne? Weil vielleicht die Auftraggeberin auch selber sagt, na, wir sind uns bei bestimmten Sachen noch nicht so sicher.
Also es ist immer eine Überprüfung der Aufgabenstellung.
Auch. Und eine Überprüfung der Rahmenbedingungen, weil gesellschaftliche Akzeptanz ist auch extrem wichtig. Mhm. Und diese dialogorientierten Verfahren sind auch ein Weg, die Öffentlichkeit einzubinden. Mhm. Und zu sagen, sagt eure Meinung, was sind eure Bedenken? Und das ist aber eine Ausnahme im Vergaberecht. Man muss sehr scharf aufpassen, dass die Teilnehmenden nicht voneinander abgucken können, mhm, quasi, ja, weil da haben wir so Urheberrechtsfragen. Und es wäre auch nicht im Sinne des Verfahrens, mhm, zu sagen, dann wird nachher alles gleich. Ja. Das ist aber tatsächlich eine der großen Gefahren bei diesen Verfahren. Das ist diese Regression zur Mitte, weil natürlich alle sagen, was irgendwie anders sein soll, werden da teilweise die Ecken und Kanten abgeschliffen. Mhm. Ne? Also dann wird es.
Das ist dann der Kompromiss, der am Ende
da steht. Es wird normaler irgendwie und ja, man denkt sich, ach, das, also hier war doch mal und hier war es mal eng und hier war mal eine riesen Steppe mitten in also als Stadtlandschaft und jetzt ist das irgendwie nur noch so ein normaler Park und wo ist das hin? Zeigt aber vielleicht auch dann die Bereitschaft der Auftraggeberin, der Stadt, sich auf solche Experimente oder auf was Ambitioniertes einzulassen.
Mhm. Ja. Also auch die Legitimation von Bauprojekten bei Bürgern, das war nämlich auch meine Frage, ne? Inwiefern fördern Wettbewerbe das? Also man sieht sehr dann an der Stelle.
Also Wettbewerbe im Ganzen total, das ist ein Riesenthema, gerade wenn wir das gegenüberstellen zu der Investor zieht eine Planung aus dem Hut und die Stadt verkündet die auf der Pressekonferenz. Ja. Das ist eigentlich so der alte Weg, der eher schlecht ist und wo sich viele Menschen auch nicht mitgenommen fühlen. Ne? Und ich würde sagen, zu Recht.
Wie ist denn das Verhältnis, würdest du sagen? Weil mir kommt das sehr bekannt vor. Also es passiert ja auch so.
Das passiert sehr oft so, ja. Kann ich gar nicht sagen. Mittlerweile gibt es eigentlich gerade in größeren Kommunen eine Sensibilität für, also die Notwendigkeit der Mitsprache. Mhm. So. Aber ehrlicherweise liegt die Baubranche ja auch so ein bisschen nieder. Mhm. So richtig viele neue Verfahren laufen ja eh gerade nicht.
Ja, ja. Wir befinden uns im Jahr 2026.
Ja.
Wir können ja noch mal auf deine Praxis schauen, als Beteiligter an großen Wettbewerben auch. Du warst unter anderem an großen offenen Wettbewerben wie dem Bauhausmuseum Dessau, mhm, mit 831 Teilnehmenden in der ersten Phase beteiligt. Mhm. Wie war das?
Ein unheimlich logistischer Aufwand. Also im Grunde sind hier diese 831 Arbeiten. Man muss sich überlegen, es hatten sich knapp 2000 hatten sich angemeldet für das Verfahren.
So viele.
Naja, anmelden heißt im Grunde nur eintragen auf ein Newsletter. Ne?
Ach so.
So, und das heißt dann aber, dass die auch alle Rückfragen stellen in allen Sprachen. Ja. So, und Rückfragen waren RPW-Wettbewerb, müssen beantwortet werden.
Ah, ja.
Und das ist eine unheimliche Logistik. Und ist natürlich als Büro, dass es umsetzen muss, nicht ohne Herausforderungen, weil die Zeitläufe ja festgegeben sind. Mhm. Also die Auslobung wird veröffentlicht und dann gibt es nach 3 Wochen ein Rückfragenkolloquium und dann trudeln die Fragen ein und die müssen dann ja innerhalb eines bestimmten Zeitraums beantwortet werden. genauso die Frage der Vorprüfung. Alle Arbeiten werden ja vorgeprüft. So, es ist halt ein Unterschied, ob man 20 Arbeiten vorprüft oder 831.
Ja.
So, und da ist tatsächlich die Logistik ein unheimlich großes Thema gewesen. Mhm. Also wirklich zu sagen, der Plan und ein Modell, wenn es das gibt, in der ersten Phase gab es die nicht, die müssen ja irgendwie gelagert, nummeriert. Es muss klar werden, wie wird vorgeprüft, fehlt was und so. Und
wo wird gelagert und wer prüft vor?
Das macht das Büro, was damit beauftragt ist, also im Regelfall, das war C4C. Es gibt weniger Auftraggeberinnen, die das selber machen. Der Bund zum Beispiel hat über das BBR eine eigene Wettbewerbsabteilung eigentlich.
Ist das nicht auch sehr subjektiv, wenn die Mitarbeitenden bei C4C dann Vorauswahl treffen?
Die ist keine Vorauswahl, ist eine Vorprüfung.
Ach so, die prüft nur.
Die prüft Vollständigkeit, die prüft quasi auch sowas wie, ob die Anonymität eingehalten ist. Also hat wirklich jeder nur eine Tarnzahl auf den Plan geschrieben und nicht seinen Büronamen. Es mag banal klingen, nee, ja, aber es gibt schon Pläne, wo auch einfach dann unten der Dateiname draufsteht.
Ja.
Und dann ist das eben Abgabe, Büro.
Ja, klar.
Ja,
und was macht ihr dann? Ist das dann disqualifiziert?
Nee, Schwärzen.
Auch eine tolle Arbeit.
Naja, man lernt im Rahmen der Vorprüfung den Lösungsraum halt auch total gut kennen. Mhm. Ne? Weil es geht eben dann auch darum zu sagen, sind bestimmte Rahmenbedingungen eingehalten? Mhm. Also gerade Versiegelung oder ist das Raumprogramm eingehalten? Die Größen der Durchfahrten, also alles, was quantitativ ist eigentlich, wird vorgeprüft. Mhm. Ne? Und dann wird ein Vorprüfbericht gemacht und der wird der Jury zur Verfügung gestellt. Mhm. Und der Vorprüfbericht ist eigentlich so eine Art Werkzeugkasten, damit die Jury in einem sehr kurzen Zeitraum qualifizierte Diskussion darüber führen kann, wen man jetzt auswählt. Mhm. Und die haben im Regelfall einen Tag Zeit.
Ja, und nur?
Bei
so vielen?
Nein, nicht bei 831, das war mehrfach gestaffelt. Mhm. Also da, das war anders, aber bei einem klassischen einphasigen Wettbewerb hat man einen Tag Jury-Sitzung. Mhm. So, und bei einem zweiphasigen hat man halt erste Phase, 30 auf 10 Teilnehmende zum Beispiel. Und dann in der zweiten Phase nochmal 10, dann nimmt man sich wieder 1,5 Tage Zeit. Mhm. Die Vorprüfung stellt auch die Arbeiten vor, neutral. Und das alles ist in der RPW festgeschrieben, mhm. in der Richtlinie für Planungswettbewerbe. Da kommen wir zum Anfang. Das ist halt auch einfach eine Normgebung, die der Bund da macht, die extrem wichtig ist.
Mhm. Das ist auch in der VGV verankert, das habe ich eben schon mal gesagt, in einem Bauweltartikel aus dem Jahr 2021 wird kritisiert, dass sich mit dem VGV-Verfahren, ich zitiere, eine Verfahrenskultur etabliert hat, die den fairen Wettbewerb um das beste städtebauliche und architektonische Ergebnis von vornherein ausschließt. Die Anwendung der VGV hat sich in der Praxis zu einem veritablen Problemfall für das baukulturelle Schaffen und somit auch für den Großteil der Architektenschaft entwickelt. Zitat Ende, die Kammern mahnen, Planungsleistungen dürfen nicht auf einen Preiswettbewerb reduziert werden. Wenn wir jetzt mal auf die VGV, ich möchte gerne deine Einschätzung dazu, dein Blick sagt schon einiges, also beobachtest du diese Tendenz auch?
Nein, weil also am Ende die VGV verhindert ja keine Wettbewerbe. So, und die Frage ist ja, und das ist ganz spannend, theoretisch müsste ich auch bei einem VGV-Verfahren eine vollständige Aufgabenstellung schreiben. Ja, das wird im Regelfall nicht gemacht. Ja, sondern wir suchen erstmal einen Planenden, das wird irgendwie ausgeschrieben, die Bauaufgabe relativ schlank. Und dann wird nach Referenzen gefragt und vielleicht nach Lösungsvorschlägen, das ist dann schon viel. Ja, und dann wählt man halt ein Büro aus. Ja, und es stimmt, das konterkariert die gesamte Idee von Qualitätssicherung für die Aufgabe eigentlich. Ne? Das ist richtig, da kann ich absolut mitgehen. Ja? Gleichzeitig ist die VGV nicht das Problem, sondern es ist die Art und Weise, wie die Bauherren es anwenden. Ne? Also weil die VGV erlaubt ja quasi für die Teilnahmeauswahl auch einen Wettbewerb zu machen.
Es wird auch genau diese Auslegungsmöglichkeit der VGV kritisiert, dass da nochmal gesetzlich nachjustiert werden muss. Ja. Aus den Kammern meine ich und vom BDA.
Es gibt da auch leider viel graue Verfahren, also wo de facto Regeln auch gebrochen werden und leider zu wenig Architekturbüros, die klagen.
Mhm. Also da lohnt sich eigentlich ein genauer Blick nochmal drauf, wenn man Kapazitäten hat, die eigentlich niemand hat. Das ist natürlich dann der Vorteil für die, die Regeln brechen.
Ja.
es wird ja auch kritisiert, dass es keine Chancengleichheit gibt durch diese Verfahren. Wie du jetzt eben auch gesagt hast, ne, man fordert Referenzen ein, die zum Beispiel, da haben wir auch am Anfang schon drüber gesprochen, dass dieses Innovative da gerne mal ausbleibt. Und junge Büros sind ja eigentlich von Natur aus gerne innovativer als vielleicht die Etablierten, die seit 30 Jahren das Gleiche machen. Und junge und kleine Büros sind dann ausgeschlossen. Welche Zugangshürden? Der Blick so, ist das eine Frage? Welche Zugangshürden siehst du für junge oder kleine Büros? Und wo könnte man konkret ansetzen, um Chancengleichheit herzustellen?
Die Herausforderung, und da sprechen wir eigentlich so ein bisschen über den deutschen Markt der Architekturbüros. Wir haben insgesamt gestiegene Anforderungen an Planung. Wir wollen mehr Interdisziplinarität. Wir wollen eigentlich bei jedem Projekt, was ein bisschen größer ist, das Thema Architektur, Landschaftsarchitektur mit drin haben. Wir haben immer mehr das Thema nachhaltigen Bauens. Wir haben das Thema Reuse. Wir haben das Thema Energieversorgung, graue Energie. Und die Frage, inwieweit kleine Büros das überhaupt alles abbilden können, ne, die muss man sich auch ehrlich stellen. Das geht oft nur über Kooperation.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ne?
Das geht, ne? Aber da muss man sich auch im Klaren drüber sein, das ist für das einzelne Büro dann relativ teuer. Also weil es quasi keine Übung daran hat, weil es die Sachen zum ersten Mal macht. Ja, das können die selber entscheiden, ne? Das ist so richtig. Die Chancengleichheit besteht da quasi auf eine gewisse Art und Weise theoretisch, ne? Also weil man kann Kooperationen bilden, sich entsprechend bewerben. Es gibt auch die sogenannte Eignungsleihe, also dass man sich Referenzen leihen kann von anderen Büros, die man dann quasi als Kooperationspartner mit drin hat. Auch das ist wieder eher eine Frage, wie geht die Auslöberin damit um? Wenn man das vorher alles haben will, schließt man Leute aus. Wenn man sagt, wir machen erst das Verfahren und fordern dann eigentlich in der Verhandlung um Preis, Vertragskonditionen diese ganzen Eignungsnachweise an, ja, dann haben wir Chancengleichheit. Und das wird schon auch recht oft gemacht.
Ah ja. Ist das nicht unfair, wenn man mitmacht und dann erst feststellt, man kann eigentlich nicht mitmachen, weil die Referenzen fehlen?
Naja, dann gibt es ja die Möglichkeit der Eignungsleihe. Also wenn ich ein kleines Büro... Also,
dann kann man losziehen und sich einen Kooperationspartner suchen.
Genau, so, was ja auch Sinn macht, weil der Kooperationspartner wäre vorher potenziell Konkurrent gewesen. Mhm. Wenn ich eines der drei Buchstabenbüros nehme, ja, und die haben halt eine Anerkennung bekommen in dem Wettbewerb und ein kleines Büro hat den ersten Preis. Mhm. Ja, so. Die haben aber die Referenzen nicht. Und natürlich können die dann hingehen und sagen, naja, könnten wir jetzt mit unseren 3+1 Leuten überhaupt ein Opernhaus bauen? Nein, könnten wir nicht. Ja. Wen fragen wir? So, natürlich könnten die dann sagen, 3-Buchstabenbüro, Anerkennung, wäre das nicht was für uns zusammen? Ihr kennt die Aufgabenstellung, unsere Entwürfe sind gar nicht so weit voneinander weg, ihr habt euch damit beschäftigt, so ist das nicht was. So. Wenn ich das vorher schon abfrage, also im Grunde den Zugang zum Wettbewerb an diese Referenz knüpfe, dann habe ich ein Problem, weil ich dann alle ausschließe. So. Und alles andere kann man aber machen, also erst das Verfahren, dann quasi dieses ganze Thema der Referenzen und der Nachweise, das geht schon. Ja. In meiner Erfahrung, so ehrlich muss ich sein, die großen Büros machen weniger Fehler.
Ist ja auch klar.
Ist klar.
Ne? Erfahrung.
Zählt. Ne? Erfahrung und Routine zählt. Die Grundrisse stimmen, die machen auch automatisch, sind da Brettungswege mit drin, irgendwie Treppenhäuser enden nicht im Nichts. Ne? Also das ist schon, ist schon bemerkbar. Aber ja, die haben auch mehr Routine. Da gibt es selten mal so einen ganz neuen Ansatz.
Ja, genau. In der Schweiz hat ein junges Büro einen Wettbewerb gewonnen mit einem tollen Entwurf für die Bestandserweiterung eines Schulbaus. Mhm. Und die Kommune wollte es eigentlich abreißen. Von 31 Büros gab es 2 Büros, die einen Entwurf geliefert haben, ohne es abzureißen. Und die waren einer davon, alle waren total begeistert. Und die haben gesagt, wir haben das bekommen. Und dann war die Kommunenarchitektin dafür zuständig, mit denen zusammenzuarbeiten. Und der meinte, die haben die super an die Hand genommen und haben denen einfach vertraut, und aber haben mit den Baufirmen und so weiter, die kennen sich alle, kleiner Kanton, und haben das dann gebaut.
Ja, ist möglich, ist am Ende immer eine Frage des Projektes und wie groß das ist. Mhm. Also ich glaube, sobald man über eine gewisse Summe hinausgeht, und die Summe steht ja für eine Projektgröße in Quadratmetern und technischer Komplexität, ist es gut, sich zu überlegen, ob man wirklich für dieses eine Projekt, ich sag jetzt mal, das Büro in der Größe verzehnfacht.
Genau, das haben sie auch nicht gemacht.
Weil das kann schon, also wenn ich hier Schulbauten sehe, wo wir auch im dreistelligen Millionenbetrag liegen, ne, also 100, 150 Millionen oder so, das sind schon einfach hochkomplexe Projekte. Mhm. Wenn ich an Kulturbauten rangehe, Sportbauten und so, schon auch, ist dann immer eine Frage, wie weit wird das gesteuert? Aber es gibt da Methoden, das will ich damit sagen, selbst wenn die Projekte so sind, man muss nicht vorher schon auslesen. Ne? Man kann eigentlich erstmal alle durchlassen und dann Qualität entscheiden lassen. Und das leisten Wettbewerbe, und das ist wirklich gut.
Mhm. Wir können ja mal über die Bewertungsgremien sprechen, kurz. Die Bewertungsgremien in VGV-Verfahren unterscheiden sich deutlich von anonymen Preisgerichten, klassischer Wettbewerbe. Welche Auswirkungen hat das auf Transparenz und Fairness?
Es gibt in VGV-Verfahren ja oft nur so eine Art Matrixbewertung, und das ist einfach überhaupt nicht zu vergleichen mit einer, also wirklich strukturierten Bewertung der Qualität in einem anonymen Preisgericht nach einem RPW-Wettbewerb. Das sind also nicht mehr verschiedene Sportarten. Das eine ist eine Sportart und das andere ist irgendwas anderes. So, also das ist eine Ingenieurslogik eigentlich. Ja. Und man kann das gar nicht vergleichen, weil das einfach völlig verschiedene Dinge sind. Und das eine leistet eben das Thema Transparenz, Chancengleichheit eher, ne, unter den genannten Rahmenbedingungen, das andere eben nicht. Ja. Also weil in einem Preisgericht weiß niemand, wer welche Arbeit gemacht hat. Ja. Und das ist super. Am Ende, wenn die Preise vergeben sind, werden die Umschläge rausgeholt. In den Umschlägen sind die verfassenden Erklärungen drin. Und dann werden die mit so ein bisschen Tamtam werden die aufgemacht. Und dann gibt es natürlich Überraschungen. Ne? Also wer war es denn? Ja? Und oh, das hätte ich nicht gedacht. Und ach, was die? Was ist denn das? Oder oh, das ist ja schön. Ja, mal ein ostdeutsches Büro. Oder die kenne ich ja gar nicht. Ne? Und das hat man bei einem VGV-Verfahren ja nicht, wo man diese Bewertungsgremien hat. Das ist nicht vergleichbar.
Es ist ja auch so, dass dieser Vorwurf, dass es sozusagen eher nach Preis dann entschieden wird und nur die Zahl bestimmt, da ist ja dann auch was dran.
Das ist richtig, aber auch das muss ja in einem VGV-Verfahren nicht so sein. Also die Frage, wie man bewertet, ist ja nicht in der VGV vorgegeben.
Sondern wie könnte man das denn sichern? Das ist ja der Punkt, der wirklich für sehr viel Kritik sorgt.
Naja, die Herausforderung ist halt, wenn ich kein Gremium habe, was qualifiziert ist, um Qualität zu bewerten, und wenn die Teilnehmenden mir überhaupt gar nicht auf irgendeine Art und Weise nachweisen, wie leistungsfähig sie sind, was will ich denn dann bewerten außer dem Preis? Also im Grunde ist das Verfahren da einfach falsch. Ne? Es ist eben ein Preiswettbewerb, und ein Architekturwettbewerb ist per Definition ein Leistungswettbewerb. Ne? Und da sind diese Bewertungsgremien und diese reinen VGV-Verfahren, also die können das einfach nicht. Die Alternative wäre zu sagen, wer kriegt die größte Baumasse dahin? So, das kann ja auch nicht sein. Ja? Oder wer hat die meisten Plotter im Büro stehen? Ja? Oder wer hat 3D-Druck? Ne? Das leistet das Verfahren einfach nicht, weil man ja nichts sieht. Ne? Und VGV-Verfahren sind deswegen, also so kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen, die machen oft eine sehr gute Aussage darüber, wer in der Vergangenheit gut gebaut hat. Das sind die Referenzen. Und wer in der Lage ist, jetzt zu einem kompetitiven Preis zu planen und zu bauen. Mhm. Sie machen aber keine Aussage darüber, ob das Projekt, was gebaut wird, ein gutes ist. Mhm. So, und da haben wir dann eine baukulturelle Lücke, könnte man sagen. Das ist einfach egal, spielt keine Rolle.
Ja, und als Argument dient dann auch vielleicht noch, dass Wettbewerbe so aufwendig sind. Du hast es ja eben auch beschrieben, und sie sind ja auch aufwendig.
Ja.
Eingespart wird ja dann später an anderer Stelle nämlich. Ne? Also das ist sozusagen ein lang angelegtes, gutes Projekt ist, was vielleicht auch dafür sorgt, dass die Qualität gesteigert wird, was wieder einen Standortvorteil bringt und so weiter.
Ja, also wir haben dazu auch bei C4C, wir haben zwei Forschungsberichte gemacht. Der eine ging über Aufwendungen für Planung, hieß der, glaube ich. Da haben wir eigentlich verschiedene Vergabeverfahren, inklusive VGV, da hieß es noch anders.
VOF.
VOF, genau, haben wir verglichen vom Zeitablauf und von den Kosten, sowohl was, also Zeit kostet auch, und auch von den tatsächlichen Kosten, also was kostet ein Wettbewerb. Und zwar nur aus Sicht der Beauftragenden. Weil, also natürlich kostet auch ein Wettbewerb, eine Teilnahme kostet viel für das Büro. Ja. Das kann man aber erstmal ausblenden, ne? Wenn ich nur sage, warum macht man es nicht oder warum macht man es. Ja. Und das Spannende ist, wenn man nicht quasi den Zeitraum nimmt, bis man ein Planungsbüro gebunden hat, sondern wenn man den Zeitraum nimmt von wann hat das Projekt als erste Idee angefangen mit der Projektvorbereitung bis zur Eröffnung. So, und dann sieht man im Grunde, ja, also diese 6 Monate oder 3 Monate, die man vielleicht für einen Wettbewerb mehr braucht, ne, weil auch ein VGV-Verfahren dauert lange. Ne? Also so die sind nicht viel. Und was man halt macht, man bindet früher ein Planungsbüro, hat mit denen aber natürlich genau die gleichen Abstimmungen, die ich dann bei einem Planungswettbewerb oft schon vor dem Wettbewerb habe, nämlich mit der Kommune die Frage, wie hoch, wie breit, wie tief, wie viel versiegelt, wie viele Bäume, wie ist der Ausgleich als Privater. Als Öffentlicher fangen dann natürlich die ganzen Bedarfsplanungsargumentationen an. Ne? Also wie viel brauche ich eigentlich? Also alle Diskussionen, die ich im Preisgericht eigentlich quasi recht spät habe, weil ich das alles schon gemacht habe, die werde ich auch mit dem früher gebundenen Planungsbüro im VGV-Verfahren haben. Nur, und da sind wir wieder beim Thema so Meilensteine, Zeit, in einem völlig unstrukturierten Prozess. Mhm. Ja, weil ich habe dann wieder irgendwelche Gremien oder ich muss mit denen diskutieren, ich muss ihnen das nochmal erklären. Und
Verlagerung eigentlich nur.
Man verlagert es nach hinten. Die Kosten sind gerade bei größeren Projekten vernachlässigbar, gerade weil, und Private unterschätzen das auch oft, also was ein Wettbewerb kostet, Verfahrensbetreuung, Vorprüfung, Räume, Preisgelder und so, damit erkauft man sich einen straffen Zeitplan und man erkauft sich vor allen Dingen als privater Vorhabenträger die Anwesenheit von EntscheidungsträgerInnen der Politik an einem bestimmten Zeitpunkt. Also bis ich mit einem normalen Bauantrag, ich überspitze das mal, ja, hier in Berlin bei der Senatsbaudirektorin ankomme und die sagt, will ich. Ja, das dauert sehr, sehr lange und ist nicht planbar. Wenn ich sage, ich mache einen Wettbewerb für ein Projekt an einer prominenten Stelle und ich takte das richtig ein, dann weiß ich ganz genau, zu dem Termin sind alle da, die entscheiden können und diese Entscheidung ist verbindlich. Ja, und das ist ein totaler Gewinn, gerade für Vorhabenträger, Investoren, die nicht nur ein Projekt in der Stadt machen, sondern die vielleicht schon mehrere gemacht haben, auch planen, hier zu bleiben, auch Bestandshalter sind. Ja.
Okay, du redest jetzt von Privaten.
Das sind Private.
Und was ist, haben diese Vorteile auch die Öffentlichen?
Naja, die Öffentlichen kaufen sich quasi, also der zweite Aspekt, den die Privaten auch haben, man kauft sich quasi die Fachmeinung eines neutralen Gremiums ein. Man kommt quasi aus dem eigenen Denken, aus den eigenen Machbarkeitsstudien, aus den eigenen Vorbeauftragungen und Gutachten mal raus und hat dann die unabhängigen FachpreisrichterInnen, die sagen, Hochhaus geht hier gar nicht oder warum baut ihr so in die Fläche? Macht es doch lieber höher. Oder eure Nutzungsmischung macht keinen Sinn. Ja, und das ist total wichtig, weil die unabhängig sind. Ne? Wir haben ja oft in der Verwaltung, weil es Verwaltung ist, Leute, die sich sehr lange auch mit Themen beschäftigen und natürlich dann nicht mehr in die Distanz gehen und sagen, das ist eigentlich Quatsch. Ja? Also was dafür ist so ein Gremium in der Vorbereitung des Wettbewerbs total gut. Und das gilt für Öffentliche wie auch Private, für Öffentliche insbesondere, weil die sich ja quasi in Anführungszeichen selber genehmigen.
Ja. Der offene Wettbewerb ist die beste Methode.
Der offene Wettbewerb, mindestens quasi der offene Zugang. Ich bin manchmal, das ist eher so ein volkswirtschaftliches Thema, also die Hürde für den offenen Wettbewerb ist extrem hoch. Wir haben eigentlich oft bei offenen Wettbewerben in Deutschland über 50 Teilnehmende eigentlich immer. Ja, und das ist schon ein großer Aufwand. Und natürlich kann man diskutieren, macht doch also lieber einen Teilnahmewettbewerb, wo man sich wie auch immer bewirbt und dann begrenzt es auf 20 Teilnehmende. Ne? Aber die Offenheit im Teilnahmewettbewerb, die muss auch da sein. Und der offene Wettbewerb für relevante Projekte sehe ich nach wie vor so als, ja, das ist die Königslösung, die ist total schön, ja, und die bringt auch am meisten Breite und Varianz.
Ja, das heißt auch, wenn für die öffentliche Hand die Zahlen vor allen Dingen zählen, dann muss man eben die Zeitspanne anders betrachten. Auch.
Vielleicht dazu, zum Bauhausmuseum Dessau gibt es 2 Aktenordner mit allen Beiträgen der ersten Phase. So, und also 831. So. Und diese 831 Blätter, 2x415, sind wie ein Querschnitt durch die internationale Baukultur für einen Museumsbau in Dessau am Rande eines Parks. Also wenn man das durchblättert, und das ist ja schon ein paar Jahre her, kann man im Grunde sehen, wie hat damals die Welt das Thema Bauhaus in dem Jahr, wo es gemacht worden ist, die planende Welt baukulturell an diesem Ort eingeordnet. Ne? Und allein die Dokumentation, ja, das ist ein Geschenk. Ja? Also das einfach mal sehen zu können. Ne? Also was, wie hat man damals gedacht? Und das ist jetzt so ein bisschen kulturhistorisch ist zu viel, weil das sind nur irgendwie 10 Jahre her oder so. Aber auch das leisten Wettbewerbe. Mhm. Also zu sagen, wie denken wir über Dinge nach? Wie wir haben da eine Ausstellungspflicht bei Wettbewerben. Wie treten wir in den öffentlichen Diskurs über diese baukulturellen Beiträge? Wie man fängt überhaupt an, darüber zu reden? Ne? War das gut oder war das nicht gut? Auch wenn es nur eine Anerkennung war oder ein Beitrag, der in der ersten Runde rausgeflogen ist. Ja. Und das ist wunderschön. Also diese beiden Ordner sind...
Super. Es gibt ja auch das Wettbewerbsarchiv in der Berlinischen Galerie für die Berliner Wettbewerbe. Das wird vielleicht ähnliche Erkenntnisse oder auch Gefühle hervorrufen, wenn man dort das nicht das anschaut. Und wo sind die Ordner?
Ordner sind bei C4C.
Okay, wir haben jetzt so viel über C4C geredet und sehr schön über Wettbewerbe. Vielen Dank, dass du da auch nochmal zurückgegangen bist in deiner Karriere. Du bist heute verantwortlich für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen in Berlin-Mitte. Hinter dir hängt die Karte, ein großes Gebiet. Welchen Einfluss hast du in dieser Rolle konkret auf Wettbewerbe und Verfahren im öffentlichen Raum?
Ich bin natürlich Teilnehmer in verschiedenen Wettbewerben und Verfahren. Also wenn eines dieser Themen, und das ist dann meistens Straßen oder Grünflächen, quasi von Belang ist, also beim Molkenmarkt oder auch Checkpoint Charlie haben wir jetzt ein Verfahren, was laufen wird, dann bin ich quasi Vertreter der Grundstückseigentümerin, weil das Straßen- und Grünflächenamt ist die Grundstückseigentümerin des Straßenlandes und der Grünanlagen. So, und da habe ich dann eine von vielen Stimmen, also je nachdem, wer dann noch mit dabei ist. Natürlich haben wir auch selber Projekte. Tatsächlich ist auf kommunaler Ebene und gerade im Bezirk Mitte machen wir fast keine eigenen Wettbewerbe, weil wir, das ist so ein Mitte-Thema und damit auch Mainz, natürlich Hauptstadtbezirk sind und auch den sogenannten zentralen Bereich haben. Das ist was in der Landesorganisation quasi festgelegt ist als zentraler Bereich Berlins, wo die Senatsverwaltung immer zuständig ist. So, und die steuern dann die Wettbewerbe für diese Bereiche oder die Verfahren. Und tatsächlich ist aber im Bereich öffentlicher Räume im Bestand das Bewusstsein für Wettbewerbsverfahren noch nicht so ausgeprägt. So, also gerade wenn ich in den Straßenbereich reingehe, passiert da relativ wenig. Plätze, ja, aber wir haben ja eigentlich schon alles. Also wir bauen sehr, sehr viel im Bestand. Und letztlich, ja, meine Rolle da ist zu versuchen, ich sag mal, meine Perspektive der Abwägung der vielen Gesetze, die wir haben, reinzubringen. Und das ist dann natürlich, ich spitze das mal, so eine menschengerechte Stadt, die auch den Klimawandel ernst nimmt.
Ja, welchen Einfluss hast du denn dann in deiner Rolle? Also wenn du zum Beispiel durch den Bezirk läufst und sagst, hier könnte aber doch eine Fahrradstraße besser sein und mit Blumenkübeln.
Naja, am Ende, ich habe einen Haushalt und ich habe Möglichkeiten für Anträge, für Haushaltsmittel von der Landesseite. Also die Abwägung der Gesetze ist so ein Thema. Mhm. Wir haben ein Mobilitätsgesetz in Berlin, das sagt, es soll ein Radverkehrsnetz geben. Wir als Bezirk bauen das natürlich. So. Und dann haben wir regelmäßige Runden, wo wir im Grunde sagen, welche Verbindungen machen denn Sinn? Also wir bauen Fahrradstraßen und dann, ich würde natürlich gerne immer doppelt so viele bauen, wie wir bauen, aber dafür ist weder das Geld noch das Personal da.
Und dann werden sie zurückgebaut?
Nee, Fahrradstraßen nicht, ganz selten, das geht eigentlich nicht. Und dann gucken wir wirklich, wo machen Verbindungen Sinn, und dafür ist auch diese Karte im Grunde da, ne? Weil da haben wir ein Riesenthema. Ne? Und dann haben wir aber, naja, auch andere Themen, Entsiedlungsmaßnahmen, dass wir sagen, wo macht es denn Sinn? Und wo haben wir auch eine Wirkungsorientierung? Also wo funktioniert das? Ja. Ja, und also die Frage, wo hast du denn Einfluss? Ne? Also ich würde sagen, eigentlich bei allem, was wir anfassen, kann ich in Anführungszeichen persönlich mitreden. Aber ich bin natürlich als Politiker hier. Ne? Also es macht vielleicht auch nicht Sinn, dass ich der Verwaltung bei jeder Fahrradstraße reinrede. Ne? So.
Nein, die will ich nicht.
Ja, nee, eher, ja, also es ist dann eher so ein Ob. Ja? Also machen wir dieses Projekt oder machen wir es nicht? Ne? Mhm. Und passt das in die Gesamterzählung rein, die man eigentlich hat? Mhm. Ne? So, weil meine Rolle ist schon auch repräsentativ.
Ne? Gefällt dir das?
Ja, absolut.
Ja?
Ja, es ist fantastisch und gerade das Tempo ist fantastisch. Das ist vielleicht für alle, die nicht in Berlin sind, aber wir haben jetzt eine Maßnahme, da haben wir vor anderthalb Jahren haben wir gesagt, wir wollen die machen. Das ist am Nordufer, im Sprengelkiez, im Wedding, unheimlich dicht, wenig grün im Verhältnis. Und wir haben da so ein Maßnahmenpaket, wo wir gesagt haben, wir machen den Fußweg neu, weil der einen sehr schlechten Zustand hatte. Wir verbreitern damit die Baumscheiben, also die Bäume kriegen jetzt mehr Wasser, wir entsiegeln ein bisschen. Daneben kommt eine Fahrradstraße. Wir entsiegeln dieses Jahr auch noch eine Straße und bauen da so ein altes Haus zurück. Der Park wird größer. Und das ist so ein Maßnahmenpaket, das haben wir vor anderthalb Jahren, haben wir quasi gesagt, wir machen das jetzt. So, und das ist im Bau. Und diese Schnelligkeit ist fantastisch. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass das Tiefbau ist. Also es ist quasi keine Riesengebäude, die mit Energie versorgt werden müssen oder so, sondern es ist am Ende sprechen wir über eine Gehwegsanierung oder so. Ne? Aber das hat einen unheimlichen Effekt auf die Menschen. Ja? Ich kriege regelmäßig dann Schreiben von Anwohnenden, die, also gerade am Nordufer, die sagen, ich gucke aus dem Fenster, ich sehe das und ich freue mich jetzt schon, wenn es eröffnet ist. Ja? So, also das ist total schön.
Ja, ja. Ja, das glaube ich. Also wirklich mal so richtig erleben, wie man Dinge umsetzen kann, ja, auch. Ne? Viel zu tun, ja, für dich mit Straßen und grünen, ja, Flächen oder grünen Räumen.
Ja. Ja.
Schön, aber gut, wenn das so gut passt. Also du hast ja wirklich jetzt alle Perspektiven einmal durch.
Ja, total. Und was vielleicht auch, also so Perspektivwechsel, auch von der Architektur weg, ich merke immer mehr, also auf eine gewisse Art und Weise, wie egal vielen Menschen auch Architektur ist. Und es mehr wirklich also bei öffentlichen Räumen, um die Räume an sich geht und dass sie da sind und dass eigentlich das, was angrenzt, also für das Nicht-Fachpublikum gar nicht so eine große Rolle spielt. So. Und das ist, wenn wir jetzt, also wenn, du hast ja am Anfang gefragt, wie war so die Entwicklung, ne? Also ich merke schon auch, dass ich eigentlich so die Funktion des öffentlichen Räumes als das, was die Demokratie zusammenhält, jetzt mehr verstehe als früher. Mhm. So.
Guter Zeitpunkt in dieser politischen ja, Lage, in der wir uns befinden, weil Demokratie ja angegriffen wird, ja, global betrachtet auch. Und da merkt man den gesellschaftsrelevanten Aspekt dieses Berufes auch.
Ja, total. Ja. Und das ist aber dann auch was, wo Wettbewerbe eine andere Rolle spielen, weil man dann eben überhaupt die Möglichkeit hat, über verschiedene Deutungen zum Beispiel des Verhältnisses von Gebäuden zu öffentlichen Räumen zu sprechen. Mhm. Wenn ich einen Closed Shop habe, wo einfach jemand sein Ding da hinsetzt, dann habe ich gar keine Chance, mit den Anwohnenden vor Ort ins Gespräch zu gehen, was sie finden. Und dieses ins Gespräch gehen ist total wichtig, ne? Und Verfahrenskultur, das sind ja Wettbewerbe, sind dann letztlich auch ein Beispiel gelebter Demokratie. Und das wird leider oft auch nicht so gesehen.
Okay, jetzt musst du den Satz nochmal so umformulieren, dass er positiv endet, weil das ist ein sehr schöner Schluss.
Tatsächlich. Verfahrenskultur ist ein Teil gelebter Demokratie. Und das ist was, was wir total stärken und nach vorne stellen müssen.
Sehr schön. Ich danke dir vielmals, Christopher, für den Einblick und für das Interview und dass du dir Zeit genommen hast, obwohl du so viel zu tun hast. Vielen Dank, Christopher Schriener.
Ich danke dir, liebe Kerstin.
Das war die 43. Episode des BAK-Podcasts Architektur statt Planung. Die nächste Episode erscheint am 1. April. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin, eine gute Zeit. Der Podcast Architektur statt Planung wird in Zusammenarbeit mit dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BAK konzipiert. Host Kerstin Kunekat. Redaktion Kerstin Kunekat in Zusammenarbeit mit Katrin Urbanek. Executive Producer Bundesarchitektenkammer. Projektmanagement Katrin Urbanek. Sounddesign, Editing und Veröffentlichung Kerstin Kunekat. Berlin 2026.